Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wer ganz aufmerksam war, der weiß, dass das der Wochenspruch der vergangenen Woche war, nach Trinitatis. Liebe Freunde, uns ist klar, dass Gott auch heute wirksam ist. Das denke ich doch. Das ist uns allen klar. Dass er durch Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes am Wirken ist. Das gehört zu unserem Gottesbild. Wenn wir manchmal in ein Kino-Restaurant gehen, weil wir gerne chinesisch essen, sitzt ja manchmal so eine Buddha-Statue da. Und die hat meistens geschlossene Augen und ja, nimmt uns nicht wahr. Das wollen wir auch gar nicht. Aber es ist so ein Zeichen dafür, da sitzt so eine Figur und hat mit dieser Welt und mit mir nichts zu tun. Das ist bei Jesus anders. Auch an jedem Kreuz, an dem wir vorbeigehen. Und von jedem Kreuz kommt die Botschaft, das ist für dich geschehen. Das habe ich für dich erlitten. Geh nicht vorbei und mach dir darüber keine Gedanken, sondern schau mich an. Und durch das, was ich hier erlebt habe, segne ich dich. Also, er ist am Wirken. Und am Schluss eines jeden Gottesdienstes wird ja auch der Segen über uns ausgesprochen. Und ein Wort, was ich einfach genial finde, ist: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Was heißt das? Der Herr strahlt, wenn er uns anschaut, wenn er dich anschaut. Er strahlt. Er hat leuchtende Augen. Wir spüren das schon, wenn wir immer nur muffig angeschaut werden von einem. Oder wenn ein Strahlen in seinen Augen ist und wir angeschaut werden. Das spüren wir, oder nicht? Und das wird über uns ausgesprochen. Der Herr strahlt dich an. Ist doch super. Und in dieser Richtung geht es auch mit unserem Predigttext heute. Er ist ziemlich kompliziert. Er geht über zwei Kapitel, nicht alle Verse. Matthäus 9. Danach zog Jesus in viele Städte und Dörfer. Er sprach in den Synagogen und verkündigte überall im Land die Heilsbotschaft vom Reich Gottes. Wohin er auch kam, heilte er Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, die ihm nachliefen, hat er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt, ohne Ziel und ohne Hoffnung. Sie waren wie Schafe ohne ihren Hirten. Ich halte hier gerade mal ein. Als Jesus die vielen Menschen sah, wer weiß noch die Jahreslosung dieses Jahres? Gott ist ein Mensch, der mich sieht. Gott ist jemand, der mich sieht, nicht ein Mensch. Er wurde Mensch. Aber wir haben einen Gott, der uns sieht. Wird uns aus einer relativ komplizierten Geschichte im Alten Testament berichtet. Er sieht uns. Könnt ihr euch das vorstellen, dass er jetzt gerade durch die Reihen geht und einen jeden von euch anschaut und sieht, er sieht euch an. Und er lässt sein Angesicht über euch leuchten, gerade jetzt. Könnt ihr euch das vorstellen? Stellt euch das mal vor. Jesus steht neben mir. Und er schaut mich an. Und Jesus sah die vielen Menschen. Und was hat er wahrgenommen? Was nimmt er bei euch wahr? Was denkt ihr? Jesus schaut euch an, jetzt. Und er nimmt euch wahr. Und sieht, wie es euch geht. Was nimmt er wahr? Vielleicht gibt es auch Dinge, von denen ihr sagt, das soll er gar nicht sehen. Aber da haben wir dann wieder so ein komisches Gottesbild. Jesus sieht und sieht dich. Und er hat damals die Menschen gesehen und hat Mitleid mit ihnen. Hilflos waren sie, verängstigt, ohne Ziel, ohne Hoffnung. Wie Schafe ohne ihren Hirten. Also sie irrten da umher. Was sieht Jesus bei euch an? Was sieht Jesus, wenn er diese Welt sieht, unser Leben anschaut? Was sieht er da? Es sind oftmals Dinge, die uns betroffen machen in dieser Welt. Was sieht er? Er sieht jeden Einzelnen derer, die da aus dem Haus flüchten mussten in der Ukraine, wegen dem gesprengten Teil da. Wahnsinn. Und ich glaube, dass Jesus das sieht. Ich glaube, dass Jesus jede Familie sieht, die einen Toten zu beklagen haben. In der Ukraine und nicht nur dort. Jesus sieht, wo wir hier uns gegenseitig das Leben schwer machen, wo das mit den Beziehungen nicht klappt. Zwischen Mann und Frau. Und dann kommen die Kinder auch noch dazu. Es ist schon merkwürdig, wenn man heute einen Krimi anschaut. Bei Rosamunde Pilcher mag es manchmal anders sein, aber die brechen ja auch immer dann erst ab, wenn es spannend wird, ja? Wie geht das jetzt weiter? Ja? Da ist das ja zu Ende. Aber in manchen und vielen anderen Filmen, in Krimis, wird das ja gezeigt. Wo gibt es da eine Kommissarin oder einen Kommissar, der irgendwo in einer vernünftigen Beziehung lebt, wo alles klar ist, wo vielleicht ein Kind nicht rumgeschoben wird, weil beide berufstätig sind, ja, kannst du mal da aufpassen und was weiß ich, dann wird er vergessen im Kindergarten oder in der Schule oder sonst was. Das ist der Normalfall. Eine glückliche, harmonische Familie ist sowas außerordentlich Seltsames. Kommt gar nicht mehr vor, wird gar nicht mehr gezeigt. Jedenfalls habe ich den Eindruck, wenn ich so Filme am Abend mal sehe, ja? Was ist da passiert? Und was ist an Verletzungen passiert, die dahinter stehen? Und diese Verletzungen tragen wir ja in uns und die tragen wir weiter. Und eine Verletzung, die bringen wir dann in eine neue Beziehung hinein. Wenn die kaputt geht, wieder in die neue. Das hört ja nicht auf, wenn da nicht ein Cut gemacht wird. Und Jesus gebeten wird, hier einzugreifen. Das sind so Sachen, die einen schon nachdenklich stimmen können. Oder wie manche Menschen sagen, wie sie unter Druck sind, beruflich unter Druck sind. Und jetzt gäbe es vielleicht noch so manche andere Bereiche, die jeder von uns noch nennen könnte. Sind wir auch, und diese Welt, sind wir auch Schafe ohne Hirten, wir vielleicht weniger, die wir hier sind, als in dieser Welt. Wie viele Schafe ohne Hirten werden vielleicht auf dem Kirchentag sein? Sind auf der Suche, irgendwie auf der Suche und finden hoffentlich jemanden, der einem die richtige Botschaft bringt. So, zu unserer Welt, zu uns. Wie geht es weiter? Jesus sagt, die Ernte ist groß. Wow. Es gibt etwas zu ernten. Aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Bittet darum den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter schickt, die seine Ernte einbringen. Die Ernte ist da, die Ernte ist reif, so sagt er. Ich weiß noch nicht, ob das für uns in allen Bereichen gilt. Damals hat es Jesus für sich so gesehen, in seiner Zeit da, wo er mit seinen Jüngern unterwegs war. Was ich allerdings schon interessant finde, ist, dass Jesus zu seinen Jüngern nicht sagt, so liebe Leute, ich habe euch jetzt gesagt, wie ich die Welt sehe, wie ich die Menschen sehe, so, jetzt macht mal ein Programm und überlegt euch, was jetzt zu tun ist. Und seid nicht faul, sondern jetzt tut mal endlich was. Sagt er nicht. Jesus ruft als erstes zum Gebet auf. Und mir scheint das eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit zu sein. Im Gebet das in Worte zu fassen, was wir sehen. Ja, und dann hat Jesus gesagt, bittet darum, dass der Herr noch mehr Arbeiter in die Ernte schickt. Ja, das lenkt erstmal von uns ab. So scheint es, lenkt erstmal von uns ab und sagt, Herr, wir bitten dich ganz herzlich, du siehst die Menschen. Du siehst, wie sie verlassen sind, wie sie Irrläufer sind, wie sie nicht mehr weiter wissen, wie so vieles in ihrem Leben kaputt ist. Du siehst es, Herr. Schicke du Menschen zu ihnen, die ihnen etwas sagen können, die deine Botschaft sagen können, die eine Botschaft im Herzen tragen und diese in Worte fassen können, sodass die Menschen sie verstehen können. Herr, schicke du Menschen zu ihnen. Herr, schicke du Arbeiter in deine Ernte, in deinen Weinberg. Herr, tu es. Es ist ein Zeichen dafür, dass bei all unserer Tätigkeit, ich glaube, da kann man ein allgemeines Prinzip draus machen, bei all dem, was wir für wichtig halten, bei all dem, was uns so auf dem Herzen brennt, erstmal Gebet wichtig ist. Das ist das Erste. Nicht losziehen. Es gibt so viel zu tun. Sondern Gebet wichtig ist. Das wäre die Botschaft, die ich der letzten Generation sagen würde. Und vielen anderen. Ich erkenne das, ich sehe das. Die haben Angst. Angst um unseren Planeten. Aber jetzt würde ich sagen, bevor ihr euch an die Straße klebt, kommt zusammen und betet. Ja, betet. Und all das, was uns wichtig ist in unserem Leben, persönlich, was unseren Beruf angeht, unsere Beziehungen, unsere Kinder, unsere Eltern, als erstes Gebet. Und jetzt, das erste war sehen, das zweite flehen, Gebet. Und das Dritte. Und jetzt komme ich zum Kapitel 10. Es ist schon merkwürdig, dass nach dem Kapitel 9 im Matthäus die Inhalte von Kapitel 10 folgen. Da habe ich mir gedacht, Jesus, hast du das so gewollt? Oder hat Matthäus da einen richtigen Durchblick gehabt? Wie geht es nämlich jetzt in Kapitel 10 weiter? In dieser Zeit rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben, die Kranken und Leidenden zu heilen. Dann kommen die ganzen Namen der Leute. Diese 12 sandte Jesus aus und gab ihnen folgenden Auftrag: Geht nicht zu den Heiden oder in die Städte der Samariter, sondern geht zu den Menschen aus dem Volk Israel, die sich von Gott entfernt haben. Ihnen sollt ihr diese Nachricht bringen: Die Gottesherrschaft bricht jetzt an, das Heil Gottes heilt, weckt Kranke, weckt Tote auf, macht Lepra, Kranke gesund und treibt Dämonen aus. Tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die Kraft dazu umsonst bekommen. Jetzt, nachdem den Leuten deutlich wurde, dass Jesus gesehen hat, dass Jesus zum Gebet aufruft, jetzt wird es konkret. Für mich ist das schon ein Zeichen, dass es letztlich um das Reich Gottes geht, um ein geistliches Anliegen. Nämlich, dass Jesu Herrschaft deutlich wird, größer wird, sich verstärkt. Dass Leute da sind, die gegen das Böse kämpfen können, gegen irgendwelche Mächte und Gewalten, die sich auftun und manchmal Menschen gefangen halten. Dass da Menschen gibt, die das ins Gebet nehmen und die Vollmacht haben, an dieser Stelle vorzugehen. Es geht um ein geistliches Anliegen. Nicht um jetzt ein Programm, ein politisches Programm, das wir machen sollten. Ich habe gehört in einem Interview angesichts des Kirchentages, dass eine Frau gesagt habe: Ich bin hier am Kirchentag, um einfach die Position der Kirche zu Klima und zu was weiß ich zu erfahren. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass Jesus sein Reich vergrößern möchte und dass wir da dabei sein sollen. Darum geht es. Ich glaube, dass die Probleme dieser Welt ein geistliches Problem sind und nicht ein Problem, weil zu viele Menschen zu wenig tun, sondern dass es ein geistliches Problem ist, und um das müssen wir uns annehmen, und dazu gibt uns Jesus Vollmacht. Da geht es auch um Kranke und Leidende, ja? Denen Blick zu nehmen. Aber zu Jesus zu bitten: Herr, was soll ich tun? Dazu gib mir Vollmacht. Dazu brauche ich deine Vollmacht, denn ich will nicht ohne dich gehen und ohne deine Kraft. Dazu brauche ich deine Vollmacht. Ich habe da einen Text gefunden, war schon interessant, der für mich irgendwie dahin weist. Als erstes ein Ausspruch von Lenin, der ein großer Gottesleugner war, der mal gesagt hat: Wenn die Christen glaubten, was sie vom Ende lehren, wären wir gegen sie machtlos. Was lehren Christen vom Ende? Anfang und Ende ist immer da, dass Jesus sein Reich aufgebaut hat, begonnen hat und es zur Vollendung kommt. Das ist die Botschaft Jesu. Aber dann ein Wort, das von dem Engländer Lewis kommt. Und ich weiß nicht, ob C.S. Lewis dahinter steht. Es steht ja nicht direkt dabei, aber er könnte es gewesen sein. Da, wo gesagt wird: Aus der Geschichte wissen wir, dass gerade Christen, die am stärksten auf das Jenseits schauten, also auf das, für mich, auf das Reich Gottes, auf das, was Jesus gebracht hat, angefangen hat, was noch nicht vollendet ist, aber der Vollendung entgegengeht, die am stärksten auf das Jenseits schauten, sich am eingehendsten mit dem Diesseits befassten, die Apostel mit der Bekehrung des römischen Imperiums, die vielen bedeutenden Männer des Mittelalters, die englischen Protestanten, Wilberforce ist so ein Name, die englischen Protestanten, denen es gelang, den Sklavenhandel abzuschaffen. Sie alle drückten dieser Welt ihren Stempel auf, gerade weil ihr Sinnen und Trachten auf das Jenseits gerichtet war. Erst seitdem für das Handeln der Christen nicht mehr der Gedanke an das Jenseits bestimmend war, sind die Christen im Diesseits ohne Wirkung. Den Satz muss ich nochmal lesen. Erst seitdem für das Handeln der Christen nicht mehr der Gedanke an das Jenseits bestimmend war, sind die Christen im Diesseits ohne Wirkung. Ist doch merkwürdig. Es geht um das Reich Gottes. Und der Wille Jesu ist, dass er jedem Menschen bekannt wird. In seiner Güte, in dem, was er ausgehalten hat am Kreuz. Dass jeder Mensch mit der Botschaft konfrontiert wird, er ist auferstanden, um mit uns zu leben und für uns zu leben. Und dass der Heilige Geist gesandt worden ist, um uns zu lehren, zu ermutigen, zu ermahnen, Weisheit zu geben. Es geht also erstmal um dieses. Und dann wird es Auswirkungen haben, auch auf das Konkrete unserer Welt. Aber da ist etwas verquer gekommen. Versteht ihr das? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles so rüberbringen kann. Da ist etwas durcheinander geraten. Erst geht es um das Reich Gottes. Das soll unser Anliegen sein. Es geht um die Vollmacht, die wir von Jesus brauchen. Die Vollmacht gegenüber dem Bösen, dem entgegenzutreten. Und was alles damit zusammenhängt. Darum geht es als erstes. Und das wird dann Auswirkungen haben auf Konkretionen im Diesseits. Versteht ihr das? Und so würde ich gerne schließen mit diesem Hinweis, dass wir nicht an falscher Stelle kämpfen. Und auch nicht uns von irgendwelchen Leuten von außen es uns einreden lassen, wofür wir Christen da sein müssen. Christen sollten doch und so weiter. Christen sollten zuerst auf ihren Herrn schauen. Christen sollten zuerst nach ihm fragen. Christen sollten zuerst bitten, dass Jesus Arbeiter in die Ernte schickt. Und Menschen sollten bereit sein, sich bevollmächtigen zu lassen von ihm für das, was er möchte, nicht was die Welt möchte, sondern sich bevollmächtigen machen lassen von dem, was er möchte. Und er meint es gut. Er meint es auch mit dieser Welt gut. Gott schenkete uns da wirklich Einsichten. Überzeugungen. Mögen wir es erfahren, dass unser Herr uns ganz nahe kommt und uns Dinge zeigt, die jetzt für uns dran wären. Amen. O Herr, mit dieser deiner geliebten Welt haben wir manchmal Probleme und mit den Menschen, die uns Christen gegenüber auftreten, wofür wir eintreten müssen, was wir tun müssten und was weiß ich alles. Herr, du hast uns etwas gezeigt. Und da bitte ich dich für einen jeden von uns, den du jetzt siehst. Und du siehst uns alle, denn du gehst durch die Reihen und schaust uns an. Dass du einem jeden zeigst, wo sein Platz ist, was seine Aufgabe ist. Denn da möchtest du dabei sein. Und da möchtest du mit deinem Geist, mit deiner Kraft dabei sein. Gelobt seist du. Amen.